Ja, liebe Geschwister, ich freue mich, dass ich wieder bei euch sein darf. Manche haben gefragt, wie geht's? Jetzt war damals so, das war so ein bisschen ein Aussetzer. Da war ich auf einmal dermaßen kraftlos und schwach im April. Und dann haben wir gedacht, ja, was kann ich jetzt canceln, dass es wieder aufwärts geht? Und da habt ihr hineinbeißen müssen, sozusagen. Aber das war wirklich knapp. Es war für mich eine Warnung. Also ich habe ja viel zu tun mit Burnout und so weiter, und Tatsache ist das, dass wenn du mal über der Grenze bist, es gibt also eine Grenze, wo man nicht mehr zurück kann. Wer es von euch schon erlebt hat, also wo man mit normalen Mitteln nicht mehr herauskommt. Und gerade am Samstag wen besucht, der auch immer ein kraftstrotzender Unternehmer war, und den hat es komplett weggedreht, sage ich jetzt einmal. Also der ist auf Monate, wenn es gut geht, außer Gefecht. Das Geschenk war das, dass eigentlich dann extrem aufwärts gegangen ist, in kurzer Zeit. Und ich habe eigentlich nicht so viel anders, das Leben ist nach wie vor dasselbe, arbeiten und predigen. Aber irgendwie geht es mir wesentlich besser. Und ich denke, dass eure Gebete da auch mitgeholfen haben. Aber das sind Kleinigkeiten, wenn ich jetzt an einen Baby denke, und oder wenn ich an Phasen zurückdenke, die ich selbst durchgemacht habe, und da denke ich, ich habe es euch eh schon erzählt, vor 3 Jahren schon wieder oder gar noch länger, wo einfach der junge Familienvater vom Dach runtergefallen ist und gestorben ist. Und dann bin ich eben zur Familie hin, und da haben sie gerade erfahren gehabt, dass er tot ist, dass er gestorben ist im Krankenhaus. Und das war für mich selbst auch seelsorgerlich eigentlich einer der schwersten Momente in meinem ganzen Leben. Weil die Leute haben dem nicht nur gewarnt, die haben geschrien vor lauter Verzweiflung. Und jetzt kommst du dorthin und was sollst du da sagen? Und ich habe einfach nur, ich habe dann selber geschrien innerlich zum Herrn und habe gesagt, Herr, wenn du jetzt nichts tust, dann wird das ein Desaster, weil eigentlich die Verzweiflung so stark war. Und das Schöne war dann, dass sie die Leute beruhigt haben und ich habe ihnen eines sagen können, und das möchte ich euch heute mitgeben. Und das hat sich auch bewährt und erprobt in meinen totalen Tiefpunkten damals, wie meine Frau gestorben ist, oder Konkurs, den der Herr zulassen hat, durch Betrug eigentlich ausgelöst, oder eben auch ganz schwere, ja, ich muss sagen, Verleumdung, also wo Dinge kursiert sind unter Kreisen, die mich gut kennen, die absolut unwahr gewesen sind, und du kannst da nicht helfen. Also wo wirklich. Und da habe ich immer die Regel, dass man sagt, so, jetzt ist das Desaster ist passiert und jetzt kann ich eigentlich nur einen Schritt nach den anderen setzen. Und Pepe, das möchte ich dir heute ganz besonders sagen. Jeder Tag ist ein Schritt, und dann setze ich wieder einen Schritt und wieder einen Schritt. Manche Tage sind besser, manche sind ganz schlecht. Das ist einfach so, wenn das Seelische so mitgenommen wird. Aber man muss das so vor Augen sich halten, ich gehe heute einen Schritt, ich gehe wieder einen Schritt und ich gehe wieder einen Schritt. Und so kommen doch einige Schritte zusammen, und nach ein paar Wochen, Monaten ist auch wieder ein Jahr um. Und man wird sehen, das ist wirklich eine alte Regel, dass man ein Jahr ungefähr braucht, dass man wieder einigermaßen dorthin kommt, wo man war. Es kann länger sein, es kann kürzer sein, aber man braucht einfach eine gewisse Zeit, weil gerade dann, wenn man mit dem Menschen ein Fleisch gewesen ist, es reißt dann ja, es zerreißt eine Einheit. Und man bleibt eigentlich mit offener Wunde zurück. Und ich kann nur sagen, es wird sehr viel besser im Laufe der Zeit, der was erlebt hat, und ich hoffe, dass das dann auch deinen Erfahrungen entspricht. Aber es geht darum, jeden Tag einfach zu leben. Nicht nach vorzuschauen, wenn möglich auch nicht zu sehr zurückzuschauen. Das ist auch ganz gefährlich. Also es hat auch von meiner Frau eine Menge von Videoaufnahmen gegeben, und die haben wir nie kein einziges Mal eine angeschaut. Und zwar aus dem ganz einfachen Grund, weil Gott das so gegeben hat, dass wir auch irgendwo das zulassen müssen, dass die Bilder weniger lebendig werden. Und wenn man sich das jetzt immer wieder anschaut, dann tut man sich selber nur weh. Also das ist nur so ein Nebentipp. Ich habe kein einziges Mal auch heute nicht, ich würde mir nie ein Video anschauen, eben von meiner ersten Frau. Und es geht darum, wie gesagt, jeden Tag als einen Schritt zu sehen. Und dann geht man diese Stickerl und wieder eines und man wird sehen, es wird wieder leichter. Ich habe mir meinen lieben Freund, den Stravko, begleiten dürfen und seine Frau war ja eine der herausragendsten Christen, die mir in meinem Leben begegnet sind, aber sie ist unheimlich schwer gestorben. Also es war eine Tragödie, warum immer Gott es zugelassen hat im Hospital, in der Palliativstation, nicht Hospital, wie sagt man, Hospiz. Und das hat ihn so mitgenommen und dann ist ihm, eigentlich muss man was sagen, endlich hat sie sterben können, die Krasse. Und dann ist sie in eine ganz tiefe Krise hinein gestürzt. Und es war ganz interessant, dann wir haben wirklich viel gebetet, wir haben viel Zeit verbracht, das war ganz extrem. Und das Schöne dabei war, irgendwann hat er gesagt, ich habe jetzt kapiert, dass nicht sie die Arme ist, sondern dass ich es bin. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt versteht. Er hat das nicht verkraftet, dass Gott ihr das so lang zugemutet hat und das hat er so mitgenommen, das hat ihn so mitgenommen und in dem war er immer drinnen, bis er kapiert hat, dass er der Arme eigentlich ist und nicht sie, weil sie ist ja beim Herrn. Und das ist, glaube ich, ganz ein wichtiger Punkt, das heißt, man darf sich auch dann wieder auf sich selbst konzentrieren und die Lisi müssen wir uns keine Gedanken machen. Es ist eigentlich schön, dass sie halt so sterben dürfen. Aber wir, die wir zurückbleiben, wir müssen wieder ganz neu beginnen, das Leben jetzt wieder auch in den Griff zu bekommen. Das ist, glaube ich, für die Hinterbliebenen ganz, ganz wichtig. Und dass man eben Schritt für Schritt, Peppi, dass du das kann ich dir heute mitgeben. Jeden Tag, wo du aufwachst, sagst du, so, das ist jetzt wieder ein Schritt. Wie kann ich ihn sinnvoll nutzen, diesen Tag? Was kann ich tun, das mir gut tut? Was vermeide ich, was mich noch tiefer hineinzieht? Also das sind so Dinge und Gott sei Dank, auch wenn die einzelnen Tage oft sehr lang sein können, es wird die Zeit vergehen. Bei mir sind sie jetzt schon wieder von 97 weg. Ja, das 19. Jahr eigentlich, wo das passiert ist. Also es geht dann auch wieder schnell und Gott hat wieder neue Wege. Ich habe etwas Interessantes erlebt und zwar habe ich ganz was anderes vorbereitet und dann haben wir gestern geredet, der Karl und ich, und er hat mir eben erzählt vom Todesfall und heute haben wir gedacht, ich werde trotzdem das predigen, was ich schon im Auge gehabt habe und dann ist es so gekommen, dass der Herr gesagt hat, nein, du wirst es nicht predigen und innerhalb von, glaube ich, 20 Minuten habe ich einfach Stellen zusammengeschrieben, ich habe jetzt nur Bibelstellen da heute, die auch mit dem der Christ und der Tod heißt die Predigt. Aber es sind eigentlich nur, dass ich euch Stellen vorlesen möchte. Wir haben das Thema schon zweimal gehabt. Ich habe jetzt geschaut in meinem Predigtjournal. Aber ich denke, es ist wichtig, dass wir uns nur einmal schauen. Als erstes, wie geht es nach dem wie geht es nach dem Tod weiter? Das zweite, das Offenbarwerden vor dem Richterstuhl Christi. Und das dritte ist, wie können wir eigentlich das dann richtig beantworten, jetzt wo wir diese Dinge wissen. Geschwister, diese Reihe von Stellen, die möchte ich jetzt einfach vorlesen, dass wir sie wirken lassen auf uns und dass wir wirklich sehen, was Gottes Wort sagt. Es beginnt ja Matthäus 22 bei den Sadduzäern. Das waren sozusagen religiöse Nichtgläubige. Das heißt, es waren Menschen, die haben den Tempel und diese ganzen Riten und diese ganzen Dinge, die haben sie für ganz groß gehalten, aber sie haben an keine Auferstehung geglaubt und sie haben auch praktisch eigentlich gar nichts geglaubt an Gottes übernatürliches Eingreifen in diesem Leben. Und der Herr sagt ihnen dann, ihr irrt, weil ihr die Schriften nicht kennt, noch die Kraft Gottes. Und das ist auch der Unterschied zwischen uns und den Ungläubigen. Die Sadduzäer haben gar nicht anders gekonnt, auch wenn sie religiös waren und geschult waren. Aber Es war so, dass sie weder die Schriften wirklich gekannt haben und noch viel weniger die Kraft Gottes. Also das ist so ganz ein wichtiger Punkt. Und das ist auch schon der Unterschied. Und der Herr sagt dann, was aber die Auferstehung der Toten betrifft, habt ihr nicht gelesen, was zu euch geredet ist von Gott, der da spricht? Ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden. Und das ist so ein ganz wichtiger Punkt. Eigentlich sagt der Herr nichts anderes, als wie, dass diese Leute leben. Das ist die Aussage. Da geht es weniger jetzt um Auferstehung und so, sondern es geht darum, dass sie leben. Er sagt, ja, Gott ist doch nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden. Das heißt, dass Abraham lebt, dass Isaak lebt und dass Jakobs lebt und dass alle Gläubigen, die sterben, leben. Und dazu sehen wir noch eine andere Stelle von dem Armen und den Reichen. Und so wie der Arme gestorben ist und auch der Reiche, sehen wir, ich lese einfach vor, es geschah aber, dass der Arme starb und von den Engeln in Abrahams Schoß getragen wurde. Es starb aber auch der Reiche und wurde begraben. Und als er im Hades seine Augen aufschlug und in Qualen war, sieht er Abraham von Weitem und Lazarus in seinem Schoß. Also wir sehen, der Arme stirbt und wo kommt er hin? Er ist in Abrahams Schoß. Ich möchte jetzt da gar nicht so genau drauf eingehen. Mir ist nur der Punkt wichtig, dass er lebt, dass er beim Herrn ist. Das sehen wir dann nachher noch. Und der andere lebt auch und er ist in Qualen. Also er ist von Gott getrennt. Und das muss uns bewusst sein. Und ich glaube, manchmal schaue ich mir so einen Film an und du siehst oder so eine Serie, sagen wir jetzt aus dem 17. Jahrhundert, und das sind komplett komplizierte, verkorkselte Handlungen zum Teil. Also ich schaue schon, dass ich gar nicht mehr in so eine Serie hineingezogen werde, weil es so viel Zeit kostet. Aber was ich mir oft dabei dann denke, wie wichtig haben diese Leute eigentlich damals Dinge genommen, die gar nicht wichtig sind. Das ist das, was mir angesichts des Todes einfällt, dass die Menschen von Generation zu Generation verwickelt sind in Dinge, die überhaupt nicht von Bedeutung sind, wenn man es aus einer höheren Perspektive anschaut. Und wenn jetzt wir unser Leben anschauen, dann sehen wir, dass der Satan ein Ziel hat. Er will uns verwickeln, dass wir letztlich leben wie die Menschen ohne Gott. Verwickeln in dieses Leben und dass wir Dinge für wichtig erachten, die gar nicht wichtig sind. Das ist seine Strategie. Und dass wir aus dem Auge verlieren, was wirklich wichtig ist. Und genau das gelingt ihm auch im Laodicea-Christentum, sage ich einmal. Genau das gelingt ihm, indem er uns auf Dinge fixiert, die gar nicht wichtig sind. Und in Dinge verwickelt. Wie bei so einer Serie. Und da Serie. Da ist das, wird da ist das. Und letztendlich wird eigentlich jeder gelebt, ohne dass er selbst wirklich lebt. Und Jeremia schreibt einmal, dass die Völker ringen um ein Nichts. Wenn ich denke, wie oft es war, dass ein Herrscher die Herrschaft erlangt hat, mit mühsamsten Kämpfen und spätestens bei seinem Sohn ist wieder alles zusammengebrochen. Für was war alles vorher dann? Und so möchte ich euch ermutigen auch, und das ist die Chance von jedem Tod, dass wir erschüttert sind darüber und dass wir aber auch eine neue Ausrichtung bekommen können für unser ganzes Leben. Das ist das, glaube ich, was Gott uns sagen will. Ja, es geht weiter. Und der Herr spricht zu dem Schächer am Kreuz, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Und das ist, glaube ich, besonders ermutigend auch im Hinblick auf die Lise, dass sie jetzt im Paradies ist und dass sie mir einfach wissen können, in gewisser Weise, ich darf jetzt auf mich schauen und dass ich mit dem Verlust zurechtkomme. Das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Es ist schon eine wunderbare Hoffnung. Vor kurzem hat sich von einem wirklichen Freund von mir, der nur dem Herrn dient, sein Sohn hat Selbstmord begangen. Das ist unvorstellbar. Der war aber gläubig und alles gläubig in der Familie. Ja, wie ist sowas möglich? Also der war schwer psychisch krank. Ich denke, es war in Richtung schizophren oder bipolar. Und irgendwie hat er das nicht mehr in die Reihe gebracht oder hat die Tabletten nicht genommen. Und dann haben wir gedacht, Herr, warum lässt du das zu? Und da muss uns auch bewusst sein, also es ist das Ärgste, was einem passieren kann, oder? Wenn sich ein gläubiges Kind, das psychisch krank ist, das Leben nimmt. Schon erschütternd, oder? Ich habe es erst einige Zeit nachher erfahren, also so eng war ich nicht damit, dass wir da informiert hätten. Und es war unheimlich erschütternd, aber ich habe mir sagen lassen, ich habe mir dann geschrieben und ich habe mir dann die Predigt zugeschickt und das ganze Zeugnis der Schwestern und so. Und das Schöne daran war, dass die Trauerfeier ein Zeugnis war für den Herrn. Also wirklich, und zwar, wir brauchen da uns in nichts hineinsteigern, sondern wir wissen einfach, dass der Herr lebt. Wir haben es so oft erlebt, wir wissen, dass es so ist. Aber wir sollen uns auch bewusst sein, dass wir in einem geistlichen Kampf stehen. Und ich glaube, dass der Herr das wirklich, so wie beim Hiob, zugelassen hat, dass das passiert. Weil Gott macht so und dann passiert irgendwas. Und das passiert ihm nicht, dass der Selbstmord begeht. Also Gott, glaube ich, hat so wie beim Hiob das zugelassen, um auch, ja, warum auch immer. Es ist auf jeden Fall nicht sinnlos. Aber wir sehen, was wir machen eigentlich in unserer Gesellschaft, ist hauptsächlich den Tod zu verdrängen. Wir wollen den Tod verdrängen. In Altersheim, an die, die schon an 1000 Kabeln dranhängen, die wollen immer noch nicht vom Tod was hören. Das ist nicht die richtige Strategie, Geschwister. Sondern das Verdrängen, irgendwann holt uns der Tod ein. Und ich denke, und da kommen wir dann noch darauf hin, dass es irrsinnig wichtig ist, dass wir jetzt schon den Tod mit einbeziehen in unser Leben. Dass wir jetzt schon den Tod mit einbeziehen in unserem Leben. Ich habe das so bei mir erlebt, wo ich irgendwie, das ist mir gar nicht so aufgefallen, aber vor allem ist das Leben immer dichter, dichter, dichter geworden. Früher war ich auf Fischen und Vogelzüchten und alles Mögliche. Und heute ist eigentlich oft gar kein dran denken mehr, dass ich da einen ganzen Tag irgendwo an einem Wasser sitze. Ich weiß auch nicht, das halte ich gar nicht mehr aus. Und dann, was ist denn mit mir los eigentlich, habe ich mir dann gedacht. Warum bin ich denn so fokussiert auf das Reich Gottes oder auf Dinge, was Sinnvolles zu tun, so möchte ich sagen. Und dann ist mir eigentlich der Gedanke gekommen und das ist mir dann klar geworden, was in meinem Herzen ist. Das habe ich gar nicht richtig realisiert. In meinem Herzen ist irgendwie das drinnen. Jetzt bin ich heuer bei 52 und so der Herr will. Also ich habe so das 65 vor Augen, also Pensionsalter. Da ist man doch im Großen und Ganzen bis in dieses Alter hinein, ist man in der Fülle seiner Kraft. Man denkt, viele Politiker und so weiter, die sind ja noch viel älter. Unser Van der Bellen, mir das ja schon weit über 70, bevor er überhaupt da anfängt. Also, das ist dann schon noch viel möglich. Aber ich habe gemerkt, ich bin dadurch getrieben in gewisser Weise, weil ich sehe, dass meine Zeit abläuft. Dass ich nicht mehr so viele Jahre habe vor mir, als wie es hinter mir sind. Bin jetzt über 30 Jahre im Dienst des Herrn. Und wenn ich jetzt von dem 65 ausgehe, oder 70 ist eh dann egal, also nicht, dass ich da stirb, sondern die volle Kraft habe. Das ist ja was anderes, ja. Dann sind es vielleicht eben noch 13 Jahre, oder 18, oder höchstens 20. Das heißt, es sind weniger Jahre, wenn ich überhaupt so lang lebe. Es kann jeder Arztbesuch kann herausbringen, dass Krebs da ist, der nicht heilbar ist, so wie es bei der Lisi war. Mein Vater geht zum Arzt, schaut ein Todesurteil. Mandelkrebs. Ist dann kurz darauf gestorben. Also, ich sage nur, und das irgendwo treibt mich an. Ohne, dass man aber im Burnout enden soll. Und da sieht man, wie schwierig das ist. Man muss ja schauen, dass man fit bleibt und dass man, aber sagt jetzt, was ich meine. Und das war mir lang nicht klar. Warum wird immer alles dichter? Warum bin ich so fokussiert auf Dinge Sinnvolles zu machen, Und das hängt einfach damit zusammen, dass ich sehe, dass meine Zeit abläuft. Also auf unserem Stammtisch sind ja lauter Pensionisten und die sagen, ey du junger Bruder, was ist denn, also junger Bruder, 52, aber die sind ja schon zwischen 65 und 80. Für die kommt das extrem jung vor. Oder sie denken sich, mein Gott, wenn ich noch so jung war. Aber im Grunde, das geht wie im Flug. Ich denke jetzt, vor 19 Jahren ist meine erste Frau gestorben. Das ist wie im Flug. Da bleibt nichts. Außer das eigentlich, was wir für den Herrn getan haben. Und denke ich, das ist das Wesentliche, dass wir sehen, der Tod kommt und wir sollen auch so leben, dass wir ihn in unser Leben mit einbeziehen. Das ist das Entscheidende. Johannes 11, 25, Jesus sprach zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Das ist auch wieder so eine Verheißung, wo wir sehen, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Also das ist, glaube ich, eine wunderbare Verheißung, die wir haben, dass wir weiterleben. Oder Paulus schreibt, ich habe nur mehr Stellen da, aber ich möchte euch nur ein paar einfach zeigen. Deshalb ermatten wir nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Und das ist doch auch was Schönes, das Älterwerden oder Altsein in Christus. Das ist ganz was anderes, als wenn wir ohne Christus alt werden. Paulus sagt hier, unser äußerer Mensch aufgerieben wird, woanders steht, zugrunde geht. Und wir denken, was hat die Welt? Die haben nur diesen Körper. Oder schöne Frauen, die wollen immer schön sein. Nur das spielt sie ihm nicht. Das geht nicht. Und der Selbstwert und der ganze Lebenssinn hängt in dem, dass der Körper möglichst lang, möglichst jung bleibt. Die ganze Kosmetikindustrie lebt davon. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich werde gerne älter. Ich möchte nicht wieder 20 sein und wieder von vorne anfangen. Das sollen die Jungen, sollen die reinrennen. Nein, ich brauche es nicht mehr. Oder ihr, möchtet ihr gern jünger sein um so viel? Das ist eher was ein weltlicher Gedanke ist. Mein Gott, nur einmal jung sein, da war es lustig und da haben wir Kraft gehabt. Aber was sehen wir hier, Geschwister? Der äußere Mensch geht zugrunde. Und zwar, während wir leben, sehen wir, dass immer mehr abwärts geht, oder Hubert? Vor 30 Jahren war es auch anders wie heute, gell? Und du hältst die gewaltig, muss ich immer wieder sagen. Aber das Älterwerden ist nicht was Schlechtes. Das ist eigentlich was Schönes. Und weil er sagt, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Und das ist genau der Unterschied zwischen Wiedergeboren, nicht wiedergeboren, zwischen gläubigen Menschen und Unbekehrten. Der Unbekehrte setzt seine Hoffnung auf den Körper, auf das, was er hat, auf das, was er ist, auf das, was er kann. Das tun wir auch in gewisser Weise, aber wir haben eine innere Erneuerung. Und auch wenn wir da zuschauen müssen, wie es immer weiter runtergeht, es ist doch schön, weil wir eine innere Erneuerung haben können, die die Welt nicht kennt. Die kennt das nicht. Die haben das nicht. Also da sehen wir einen ganz großen Unterschied. Und Paulus sagt, denn das schnell vorübergehende Leichte unserer Bedrängnis bewirkt uns ein über die Maßen überreiches ewiges Gewicht von Herrlichkeit, da wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare, denn das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare aber ewig. Denn wir wissen, dass, wenn unser irdisches Zelthaus zerstört wird, wir einen Bau von Gott haben, ein nicht mit Händen gemachtes, ewiges Haus in den Himmeln. Und dann sehen wir werden diese innere Erneuerung erleben, und zwar je mehr wir auf das Unsichtbare ausgestreckt sind. Wenn wir das Sichtbare als unser Lebensziel haben, den Materialismus, das, wo heute die Heiden dafür leben, wie der Herr Jesus gesagt hat, sie haben gekauft, sie haben verkauft, sie haben geheiratet, sie sind verheiratet worden und dann mit einem Schlag ist die Sintflut gekommen und alle sind gestorben, so sinngemäß. Ja. Das heißt, dieses einfach nur dieses normale Leben, das ist auch für uns, glaube ich, die Gefahr, dass wir dieses Sichtbare letztlich dann trotzdem irgendwo den Ausschlag gibt. Das Entscheidende ist. Und Paulus sagt aber, sie schauen auf das Unsichtbare. Und damit hängt zusammen diese Erneuerung von innen heraus. Das heißt, es kann ein ganz alter Mensch unheimlich frisch sein, unheimlich witzig sein sogar und unheimlich lebendig sein. Das ist das Schöne am christlichen Altwerden, dass wir eine Erneuerung haben, die die Welt nicht kennt. Die Hülle zwar, die geht zugrunde und die werden irgendwann die Würmer fressen, aber das Innere, das bleibt ja gleich und das geht ja dann zum Herrn. Das heißt, wenn wir heute sterben, sind wir augenblicklich beim Herrn. Das ist ganz wichtig. Jetzt nur lehrmäßig, das ist eine Übergangsphase, das ist noch nicht die erste Auferstehung. Letztendlich der Gipfel der Erlösung ist, dass wir einen Leib bekommen, einen übernatürlichen Leib der Herrlichkeit. Also wir werden auch noch Geist, Seele, Leib vollkommen erneuert werden. Wir sind also nicht nur unsichtbare Wesen, das ist vorübergehend so, dass wir einfach beim Herrn sind, aber das Ziel ist die Auferstehung. Das ist jetzt nur mal so lehrmäßig. Wir können uns ja dieses und jenes gar nicht wirklich vorstellen. Das ist auch wieder das Schöne, dass auf uns eine Welt wartet, die wir uns gar nicht vorstellen können. Ich muss euch jetzt was erzählen, das glaube ich, habe ich zwar viel Kritik bekommen, weil bei einer Taufpredigt habe ich das erzählt und ich möchte euch trotzdem erzählen. Den Fritz Rinecker, wer kennt den noch? Das ist Fritz Rinecker, das ist ein Buchautor, der hat das Bibellexikon herausgegeben. Das war also zu meiner Zeit, wie ich zum Glauben gekommen bin, einfach eine Koryphäe. Ist natürlich heute noch den sprachlichen Schlüssel in Griechisch, das Bibellexikon, viele Bücher. Und das war eigentlich ein ganz knochentrockener, nüchterner Theologe. Und der hat ein Buch geschrieben, das heißt, das Schönste kommt noch, wo er einfach über das Leben nach dem Tod geschrieben hat. Und da berichtet er von einem Erlebnis. Und wenn es nicht der Fritz Rinecker wäre, ich würde es mir nicht trauen, euch das mitzuteilen. Aber ich sage es euch jetzt trotzdem, auch auf die Gefahr hin, dass mir dann kritisiert. Und er schreibt, dass er eines Tages in seinem Bett gesessen ist. Und er hat gesagt, er ist überhaupt, wie gesagt, zu nüchtern schon. Also ein richtiger nüchterner Mensch, der aber von Herzen gläubig ist. Und er sagt, dass in diesem Augenblick, wo er da im Bett sitzt, er eine Art Vision gehabt hat, und zwar eine Vision seiner verstorbenen Schwester und seiner Eltern, und zwar im Wachzustand. Und ich glaube ihm das. Und er hat gesagt, es war einfach, er weiß nicht, warum Gott ihm das geschenkt hat, aber die haben ihm irgendwie zugewinkt, und er sagt, es war sowas von herrlich, der Gesichtsausdruck. Das Leuchten, die ganze Erscheinung war sowas von unvorstellbar wunderbar. Und das hat er eben im Wachzustand geschenkt bekommen. Das sind Dinge, die Gott manchmal gibt, warum auch immer. Und ich muss sagen, mich hat das irrsinnig ermutigt. Wie ich das damals gelesen habe, hat mich irrsinnig ermutigt in Bezug auf meine erste Frau oder all die lieben Toten, die im Herrn heimgegangen sind, weil mir einfach das wieder dann so groß geworden ist, wie herrlich, dass sie die das haben. Also, soweit auch zu dem, dass der Herr manchmal Übernatürliches schenkt, einfach Zeugnis gibt. Also, ich nebenbei nur, ich kenne ja viele, also viele nicht, aber manche in Wien zum Beispiel, die mir berichtet haben von, also ehemalige Moslems, von Dingen, die wir uns gar nicht vorstellen können. Also, die, weiß nicht, ob das schon bis zu euch durchgedrungen ist, der Jesus begegnet vielen Moslems, die gar nichts wissen von ihm in Träumen. Und zwar, dass er zum Beispiel sagt, geh dorthin oder dahin und die geben dir dann eine Bibel oder sonst was. Also da passieren Dinge, die wir uns gar nicht vorstellen können. Die wir vielleicht auch so nicht geschenkt bekommen, weil wir einfach die Verantwortung bei uns größer ist. Aber der Herr rettet Menschen durch unvorstellbare Wunder und Träume auch. Und das dürfen wir auch nicht ausschließen. Also wo wir einfach sehen, wie herrlich das ist, was der Herr tun kann. Manchmal ist der Tod auch eine Möglichkeit der Verherrlichung Gottes. Und zwar in dem Sinn, dass Menschen sich im letzten Augenblick bekehren. Und ich habe eine liebe Bekannte in Hendorf gehabt und ihr Mann war ein Ekel unvorstellbaren Ausmaßes. Also ich sage jetzt nur das Wort Ekel, mir kamen andere Worte. Ich habe ihn selbst erlebt, jahrzehntelang hat er seine Frau kaputt gemacht. Wirklich kaputt gemacht. Mit ekelhaften Leben, mit ekelhaften Verhalten und Behandeln. Und dann triff ich sie, das auch wieder so zufällig, bleibe ich in Hendorf stehen, komme in ein Café, ich war so müde. Sitzt die drinnen, die ich eh schon so lange kenne. Und sie sagt, du stell dir vor, mein Mann ist gestorben. Und ich habe mir gedacht, na Gott sei Dank ist der weg, das ist ekel. Und sie hat dann gesagt, du kannst dir nicht vorstellen, was wir erlebt haben. Jahrzehntelang hat dieser Mensch mich kaputt gemacht und die letzte Woche seines Lebens, es war, wie wenn ein Engel mit mir leben würde. Gott hat so übernatürlich gewirkt an dem Herzen dieses Menschen, dass einfach Unvorstellbares passiert ist. Der ist innerhalb von einer Woche ein völlig anderer Mensch geworden und sie hat dann gesagt, diese eine Woche, wo dieser Mensch zum Glauben gekommen ist und wie ein Engel fast geworden ist, das hat mich entschädigt für alle Jahrzehnte, wo er mich gepiesackt hat. Nur, dass wir einfach auch sehen, was Gott tun kann. Und mein Freund, der Strafko, der ist ja ein Evangelist und der trifft sich viel mit Menschen und komischerweise in Bulgarien, die Menschen sind sehr verschlossen mittlerweile. Und er sagt Folgendes. Er glaubt einfach und er verbringt die Zeit und sagt ihnen das Evangelium, weil er glaubt, dass Gott am Totenbett übernatürlich wirkt und auch Dinge wieder in Erinnerung ruft, die einfach die Leute vielleicht ein Leben lang gar nicht annehmen oder können, was weiß ich. Also diese Zeit des Todes, des Sterbens eines Menschen, ist auch immer wieder eine besondere Zeit, wo unvorstellbare Bekehrungen und Veränderungen passieren. Also das, wo wir denken, es ist irgendwo das Allerärgste, das ist oft das, was Gott benutzt, dass Menschen zum Glauben kommen oder auch die Betroffenen selber. Ich weiß das noch, wie meine Frau gestorben ist. Ab dem nächsten Sonntag war die Gemeinde voll. Oder wie mein Freund gestorben ist, der was mich zum Herrn geführt hat unter anderem, wie er gestorben ist, damals in Bad Ischl in der Baptistengemeinde, wir haben keinen Platz mehr gehabt im Jugendraum. Wir sind gestanden zum Teil, weil so viele gekommen sind. Es war Erweckung. Wir haben Türen geöffnet gehabt, die vorher nicht offen waren. Wir haben Gebetskreise in der Schule gemacht, damals zusammen mit der evangelischen Jugend. Es sind so viele zum Glauben gekommen, die heute noch dem Herrn nachfolgen. Das Opfer war, dass eine Familie ihren lieben Sohn hingegeben hat, verloren hat, der geistlich unheimlich weit war. Also das sind Dinge, wo man einfach sieht, wie Gott sich verherrlichen kann durch den Tod. Ja, unser äußerer Mensch geht zugrunde, aber der innere wird Tag für Tag erneuert. Und das wünsche ich uns allen, dass wir Frieden haben, dass wir gerne alt werden, dass wir auch nicht die Panik haben vor dem Tod. Wir sehen in Hebräer 2, dass uns der Herr Jesus erlöst hat von der Knechtschaft der Todesfurcht. Also die Menschen können ja nur, dass das Verdrängen das Ganze auch irgendwo aushalten, dass es irgendwann einmal vorbei ist. Und wir brauchen das nicht. Ich weiß nicht, was wir einmal für einen Tod haben werden, einen schweren Tod oder auch nicht. Also ich habe vieles erlebt, schon einige begleitet, auch kurz vor dem, dass sie haben sterben müssen. Und es kann auch manchmal sogar für Christen schwer werden, das Sterben. Aber ich kann euch eines sicher sagen, der Herr wird euch einen Engel schicken, der euch da begleiten wird. In Form von einem Menschen meine ich jetzt. Also, das wirklich, und ich weiß das noch, mein lieber Freund der Ludwig. Und ich habe den ganz, ganz schweren Eindruck gehabt, ich muss heute noch Wels in das Krankenhaus dort. Heute muss es sein. Und es war aber so, dass er selbst verabredet worden am Grab von meiner Frau mit den Schwiegereltern. Und ich habe gesagt, ich kann nicht kommen heute, ich muss nach Wels fahren zu meinem Freund Ludwig. Und also das war unerträglich, wenn ich nicht gefahren wäre. Dann komme ich hin und dann merke ich, dass er war wirklich ein gläubiger Freund, dass er ganz geschwommen ist im Glauben. Und er hat gesagt, er weiß nicht, ob das Ganze stimmt überhaupt. So ist es ihm gegangen dann. Und Gott hat mich hingeschickt, dass ich wiederum ihm die Hoffnung zeige. Und dann hat er gesagt zum Schluss, das sind ja schöne Aussichten. Und vom nächsten Tag weg sind die Metastasen ins Gehirn gekommen und du hast nicht mehr reden können mit ihm. Der ist, ich meine, wenn die Metastasen ins Hirn kommen, könnt ihr euch ungefähr vorstellen. Also du bist dann nicht mehr normal. Und das ermutigt mich so, wo ich sehe, wie Gott wirkt, dass er einfach immer wieder führt. Oder ein Familienvater ist gestorben und das war auch, da war in Ried und ich habe den ganz schweren Eindruck gehabt, ich muss sofort zur Familie dorthin. Und die haben aber gewohnt da in Katzelberg oder wie es dort heißt, also am Inn. Und ja, ich muss dorthin. Bin dann dorthin gefahren. Und dann war Ruhe, dunkel. Jetzt habe ich befürchtet, hoffentlich haben sie dir nichts andauern in ihrer Verzweiflung. Und dann waren sie eh da. Und später hat mir der Sohn dann erzählt, dass dieses Gespräch dann, was wir da geführt haben, genau an diesem Tag, das war für ihn entscheidend, dass er das Ganze richtig einordnen und aufarbeiten kann. Auch für die Mutter. Also das sind Dinge, wo man sieht, wie Gott wirkt in Extremsituationen und Baby, du wirst das sehen. Der Herr wird dich nie allein lassen. Du wirst tief sein, aber du wirst nie allein gelassen sein. Der Herr schickt dir Menschen, er gibt dir Bibelworte, er richtet dich übernatürlich auf. Das ist alles kein Problem. Wichtig ist, dass wir treu bleiben. Es gibt auch die Geschichten von Menschen, die zerbrochen sind am Tod, Christen nämlich, und die eigentlich dann verbittert sind und mit Gott nichts mehr zu tun haben wollen. Also, oder sehr eingeschränkt, Missionare, die das Missionsfeld verlassen haben und so weiter. Also, da möchte ich euch einfach sagen, es ist irrsinnig schade, wenn man diesen Weg geht. Das ist das, wo sich der Teufel am meisten freut, wenn wir verbittert sind, wenn wir einfach keine Freude mehr haben im Herrn und an der Hoffnung. Also das ist unser Part, dass wir am Herrn dranbleiben, dass wir ihn wirken lassen. Gut, ich möchte jetzt dann zum Schluss kommen. Ich habe ja viel mehr vorbereitet, als was ich euch heute weitergeben kann. Aber ich denke, es ist eigentlich das Wichtigste gesagt. Ich möchte nur einen Gedanken noch weitergeben. Und das ist das, was Paulus auch sagt in Römer 14,10 und 2. Korinther 5,10. Du aber, was richtest du deinem Bruder? Oder auch du, was verachtest du deinem Bruder? Da geht es darum, dass Christen eben so Streitthemen wie vegetarisch essen oder einen Tag halten oder solche Sachen. Und dann sagt er was, denn wir werden alle vor dem Richterstuhl Gottes gestellt werden. Und dann 2. Korinther 5,10. Denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit jeder empfange, was er durch den Leib vollbracht, dementsprechend, was er getan hat, es sei Gutes oder Böses. Und da spricht dem Paulus diesen Gedanken aus, dass wir als Christen alle vor dem Richterstuhl Christi erscheinen werden. Und das ist das auch, was uns irgendwo antreiben soll, dass wir wirklich wissen, wir müssen irgendwann Rechenschaft geben von dem, was wir als Christen in diesem Leben getan haben. Das ist ganz normal, gell? Also ihr habt alle einmal so ausgeschaut, wie der Kleine da. Okay, es ist natürlich leichter, wenn wir ohne Schreien zuhören können. Und das möchte ich euch noch mitgeben jetzt als letztes. Irgendwann bist du dran. Wir verdrängen es. Und mir gefällt das Einzige, was mir gefällt bei katholischen Begräbnissen, ist das Gebet für den Nächsten, der sterben wird. Kennt ihr diesen Brauch? das gefällt mir in dem Sinn, weil es ein bisschen schockig ist. Dass man gleich betet für den, der als nächstes da eingraben wird am Friedhof. Ist ein bisschen makaber. Aber mir gefällt das, dass man eigentlich dadurch ja zum Nachdenken kommt. Ja, vielleicht bin ich der Nächste. Vielleicht bin es ja ich, der als nächstes vor Gott steht. Und ich möchte euch da ermutigen, Geschwister, kaufet die Zeit aus. Das ist meine Botschaft heute. Und an dich, Pepe, geh Schritt für Schritt. Der Herr, lass dich nicht allein. Betet, dass der Herr euch zeigen kann, wann ihr ihm wieder zur Seite stehen müsst, besonders. Aber auch für uns alle gilt, kaufen wir die Zeit aus. Die Zeit vergeht wie im Flug. Wir wissen nicht, wohin das Leben gekommen ist. Wollen wir wirklich die Zeit auskaufen? Im Herrn Jesus. Amen. Herr Jesus, wir wollen dir danken, dass zwar unser äußerer Leib kaputt geht und zugrunde geht und aufgerieben wird, aber du hast uns auch einen inneren Menschen gegeben. Du hast uns deinen Geist gegeben und ich danke dir, dass wir erneuert sein können, sogar dann, wenn wir in der Endphase eines Sterbeprozesses sind, können wir in unseren Herzen Dinge erleben, die sich die Welt nicht vorstellen kann. Ich möchte dir danken für die Lisi, dass wir einfach wissen, sie ist bei dir. Ich möchte dir danken für den Pepe, dass man einfach sehen kann, wie du wirkst an seinem Herzen, wie er ganz bewusst mit dir diesen Weg gehen will. Gib ihm du die Kraft, Herr Jesus Christus, Schritt für Schritt, Tag für Tag. Hilf ihm du, jetzt auch mit dem Alleinsein zurechtzukommen, Herr. Wir bitten dich, dass wir ihn begleiten können in Liebe und dass er in der Gemeinde, in der Gemeinschaft unter den Christen das findet, was er braucht, damit er nicht ganz allein ist. Ich möchte dich auch bitten für uns, dass wir die Zeit auskaufen, Herr. Du weißt, dass er zum Teil grenzwertig ist, Herr, dass wir vielleicht uns auch zu viel Opfer langen manchmal. Hilf uns auch da Weisheit zu haben und Weisheit zu zeigen. Auch ich brauche das ganz besonders, Herr, aber hilf uns, die Zeit auszukaufen, dass wir für die Ewigkeit leben, dass wir auf das Unsichtbare ausgerichtet sind und nicht das Sichtbare unser Gott wird. Darum bitte ich dich von ganzem Herzen, liebster Herr Jesus. Amen.